NDR Info. Themen des Tages.
Die Litauen-Brigade der Bundeswehr ist die üppigste Frucht der Zeitenwende. Aber ist die Planung auch ausgereift? Der Aufstellungsappell heute in Vilnius mit Kanzler und Verteidigungsminister ist ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Danach blicken wir auch auf die tödlichen Schüsse auf Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington und Donald Trumps inszenierte Demütigung des südafrikanischen Präsidenten im Weißen Haus. Liebe Litauerinnen und Litauer, Sie können sich auf uns, Sie können sich auf Deutschland verlassen. Mit diesem Versprechen stellte Bundeskanzler Merz gemeinsam mit Litauens Präsident Nauseda die deutsche Brigade in dem NATO-Land offiziell in Dienst. Sie ist noch im Wachsen begriffen, aber 400 Bundeswehrangehörige sind bereits vor Ort. Dort, wo man aus guten Gründen fürchtet, wieder ins Visier des Kreml zu geraten. Denn Litauen war im 20. Jahrhundert, wie die baltischen Nachbarn, Jahrzehnte von der Roten Armee besetzt, das Land annektiert. Der Schutz von Vilnius ist der Schutz von Berlin, unterstrich Merz. Mario Kubina fasst den Tag und die Bedeutung der Indienststellung zusammen.
An einem will Friedrich Merz keinen Zweifel aufkommen lassen. Man werde das NATO-Gebiet gegen jede Aggression verteidigen. Das macht der Kanzler bei seinem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius deutlich.
Die Sicherheit unserer baltischen Verbündeten ist auch unsere Sicherheit,
sagt der CDU-Chef im Hinblick auf die Bedrohung durch das russische Regime. Vilnius ist keine 50 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt, einem Verbündeten Moskaus. Und dann wendet sich Merz direkt an die heutigen Gastgeber.
Liebe Litauerinnen und Litauer, Sie können sich auf uns, Sie können sich auf Deutschland verlassen.
Ein Versprechen, hinter das sich auch Verteidigungsminister Boris Pistorius in Vilnius stellt. Den deutschen Soldatinnen und Soldaten spricht der SPD-Politiker seinen Dank aus.
Sie machen den Unterschied. Für unsere Sicherheit, für unser Bündnis, für unsere litauischen Gastgeber. Darauf können Sie stolz sein. Ich bin es.
Und auch die litauische Verteidigungsministerin würdigt den Einsatz der Bundeswehrsoldaten, von denen sie immer mehr auf den Straßen ihres Landes sehe. Willkommen in Litauen, ruft sie ihnen zu. Im Moment sind rund 400 Männer und Frauen aus Deutschland für die Brigade in Litauen stationiert. Ende 2027 sollen es fast 5000 sein, ausgestattet unter anderem mit modernen Kampf- und Schützenpanzern.
Am Nachmittag habe ich mit Dr. Eileen Matley gesprochen, Sicherheitsexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Welche strategische Bedeutung hat diese Brigade, wenn sie ihre volle Mannstärke und Ausstattung hat? Und was leistet sie, was die rotierenden Truppen der sogenannten Battle Group aus vielen NATO-Staaten, von Norwegen bis Kroatien, unter Führung Deutschlands jetzt nicht gewährleisten können?
Die Idee dahinter ist, dass eine permanente Stationierung deutlich besser abschrecken kann als rotierende Kräfte, weil sie, wie der Name schon sagt, permanent stationiert sind und damit auch viel besser beispielsweise mit dem Terrain vor Ort und vor Ort vertraut sich machen können, viel besser und auch deutlich häufiger trainieren können. Was für eine strategische Bedeutung das hat, also alleine die Brigade wird das nicht richten, sondern das muss natürlich gesehen werden im Verbund auch mit den restlichen NATO-Verteidigungsplänen, in die Litauen-Brigade auch eingebunden ist. Und das macht schon einen Unterschied, denn die NATO selbst hatte 2022 auf ihrem Gipfel das in ihr Kommuniqué eingebunden, dass es notwendig sein könnte, von den Battlegroups, die auf Bataillonsebene und Stärke angesiedelt sind, dass diese auf Brigadeebene hochgestockt werden sollten.
Wenn also diese bisherige Stolperdrahtlogik nicht mehr funktioniert, nämlich mit geringer Mannstärke im Baltikum präsent zu sein, die dann bei einem Angriff auf dem Osten rasch verstärkt wird, wenn wir also Brigadestärke in Präsenz brauchen in Litauen, warum tun die Briten in Estland dann nicht dasselbe, sondern halten ihre Brigade auf Abruf zu Hause auf der Insel?
Die Briten würden das damit beantworten, dass sie der Meinung sind, dass sie ihre Kräfte sehr schnell nachrücken lassen können. Aber tatsächlich ist das ein Diskussionspunkt, der immer wieder aufkommt. Und ich würde sagen, dass mehr dafür spricht, dass auch die Briten, genauso wie die Kanadier im Übrigen, die irgendwo zwischen dem britischen und dem deutschen Modell momentan stehen, dass auch die Briten sich zu diesem Schluss durchringen sollten. Aber es ist natürlich am Ende auch eine Frage von Kapazitäten und Personal. Und daran könnte auch der Knackpunkt liegen, weswegen die Briten es bisher nicht geschafft haben, sich zu einem solchen Schluss durchzuringen.
Sind alle Planungen für die Verteidigung Europas im NATO-Verbund im Moment nicht immer mit US-Truppen und vor allem ihren logistischen Fähigkeiten konzipiert? Müssten wir da nicht all diese Strategien umplanen, umschreiben, weil ja der Abzug von US-Offiziellen, auch Generälen offen ausgesprochen, im Grunde noch nur noch offen ist, was die Streckung des Zeitplans betrifft?
Das stimmt. Also für vieles sind die Europäer weiterhin auf die US-Amerikaner angewiesen. Allerdings ist ja bisher nicht bekannt, dass die Amerikaner in großem Stile oder überhaupt in irgendeiner Form US-Truppen und Material aus NATO-Europa abziehen wollen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass es dazu nicht kommen wird. Aber noch, würde ich sagen, spricht nicht vieles dafür, dass die Amerikaner sich vollkommen zurückziehen wollen. Sicherlich werden sie von den Europäern mehr konventionelle Kräfte fordern wollen, aber insbesondere im Bereich der strategischen Fähigkeiten, zum Beispiel auch der Bereitstellung von Intelligence, also von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, kann es gut sein, dass die Amerikaner auch weiterhin an Bord bleiben werden, womöglich auch weiterhin mit einem sogenannten Military Footprint, also mit Truppen am Boden. Bloß ist das natürlich nicht sicher und wir können uns darauf nicht verlassen.
Die Balten wissen, dass sie erst in den Fokus der russischen Armee rücken können, sobald die nicht mehr zu großen Teilen in der Ukraine gebunden ist. Was schließen die drei Länder daraus, dass es keine Friedenslösung geben muss, sondern eine Niederlage Russlands? Und welchen Schluss zieht die deutsche Politik?
Also zunächst einmal würde ich sagen, dass nicht die Balten als nächstes im Fadenkreuz Russlands stehen könnten, sondern die NATO. Mhm. Um auch noch mal klarer zu machen, hier geht es nicht um nur drei kleine baltische Ex-Sowjetstaaten, sondern das sind ja offensichtlich auch NATO-Mitglieder. Insofern muss die NATO sich dafür wappnen. Den Schluss, den wir daraus ziehen sollten, ist es, dass weiterhin die Ukraine auch militärisch unterstützt werden sollte, um sie in eine möglichst komfortable Situation zu bringen für mögliche Friedensverhandlungen. Und gleichzeitig müssen sich die NATO-Europäer stärker wieder auf das Geschäft der Abschreckung besinnen. Das machen sie nun schon seit einigen Jahren. Aber, und auch das geschieht, für den Fall planen, dass Abschreckung nicht ausreichen wird. Also, dass Abschreckung nicht erfolgreich sein wird und womöglich NATO-Territorium entlang der Nordostflanke verteidigt werden muss.
Und für all die, Frau Matley, die in Deutschland besorgt sind, ob nun die Bundeswehr, die ohnehin noch unzureichend ausgestattet, auch personell unzureichend ausgestattet ist, jetzt auch noch eine Brigade weit in den Osten verschiebt, gilt, ist richtig, was Merz heute sagte, dass eben Berlin dann auch in Vilnius verteidigt wird?
Ja, das gilt. Deswegen sagte ich eben, dass häufig immer noch vor allem in der deutschen Debatte davon gesprochen wird, das Baltikum könnte als nächstes dran sein. Die Balten müssen sich dann darauf einstellen. Nein, es geht hier darum, dass Staaten, die integraler Bestandteil der NATO sind, womöglich als nächstes im Fadenkreuz stehen könnten und damit auch mit der Abschreckung, die dort geleistet wird, auch mit der Zuhilfenahme der Brigade, die aufgestellt werden soll, eine gewisse erweiterte Abschreckung für Deutschland geschaffen wird, weil dadurch natürlich die mögliche Kriegsgefahr nicht direkt an der deutschen Grenze ist, sondern ein bisschen weiter in den Osten verschoben und sozusagen entlang der NATO-Ostflanke auch die Sicherheit Deutschlands verteidigt wird.
Die Verteidigungsexpertin Eileen Matley von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vor dem Jüdischen Museum in der US-Hauptstadt Washington D.C. sind zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft erschossen worden. Ein junges Paar, das sich kommende Woche in Jerusalem verloben wollte. Der Mann ist in Nürnberg geboren, war Doppelstaatler, ein Christ, der nach Israel auswanderte. Der Täter, ein Mann aus Chicago, der aus nächster Nähe schoss, rief nach seiner Festnahme »Befreit Palästina«. Das FBI ermittelt wegen eines Hassverbrechens. Birgit Eger berichtet aus Washington.
Diese schrecklichen Morde in Washington, die offensichtlich einen antisemitischen Hintergrund haben, müssen aufhören, jetzt, postete US-Präsident Donald Trump nach der Tat auf seinem Social-Media-Kanal. Hass und Radikalismus hätten keinen Platz in den USA, schrieb er weiter. Gegen 8:45 am Mittwochabend verließ das junge Paar eine Veranstaltung im Jüdischen Museum im Zentrum der Hauptstadt. Ein Treffen junger Diplomaten, organisiert vom American Jewish Committee. Dabei ging es offenbar um humanitäre Hilfe für Menschen in Gaza. Die junge Frau, 26, war Amerikanerin. Er, 30 Jahre alt, Israeli, in Deutschland geboren und aufgewachsen. Beide waren sie Mitarbeiter der israelischen Botschaft. Als das Paar mit zwei weiteren Personen auf die Straße trat, näherte sich ein Mann. Die Augenzeugin Paige Siegel beschreibt die Tat mit dem Nachrichtensender CNN. Er trat einige Schritte zurück und schrie, ich habe es getan, ich habe es getan, als er auf die beiden Unschuldigen schoss. Der Schütze ließ sich kurz darauf von der Polizei festnehmen. Bei seiner Verhaftung rief er Free Palestine. Nach Polizeiangaben ist der mutmaßliche Attentäter ein 31-jähriger Mann aus Chicago, vermutlich ein Einzeltäter. Wie der Mann von der Veranstaltung erfahren haben könnte und was seine Hintergründe sind, wird noch ermittelt. So Steve Jensen von der Bundespolizei auf CNN. Das FBI steht hinter der Washingtoner Polizei und hilft, den Mord aufzuklären und zu unterstützen, aber auch um Hinweisen von möglichem Terrorismus, einem Verbrechen oder Hassverbrechen nachzugehen. In der Hauptstadt werden jetzt die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen überprüft, versicherte die Washingtoner Bürgermeisterin Muriel Bowser. Wir werden mit allen Organisationen sprechen, von Schulen über Synagogen und anderen Organisationen, um sicherzugehen, dass wir jede uns mögliche Unterstützung leisten. Juden und Jüdinnen in den USA sind schockiert und besorgt. Ted Deutsch, Leiter des American Jewish Committee, der größten jüdischen Lobbyorganisation in den USA, appellierte an die Solidarität aller. Wir müssen zusammenkommen, nicht nur die Regierung, jeder, quer durch die Gesellschaft. Alle müssen zusammenkommen und sagen, wir werden diesen Antisemitismus und den Hass nicht tolerieren. Wir müssen zusammenkommen. Die Stimmung in den USA wegen des Krieges in Gaza ist angespannt. In den vergangenen Monaten fanden an den Universitäten zahlreiche pro-palästinensische Demonstrationen statt, die teilweise gewaltsam aufgelöst wurden, Studenten wurden verhaftet, Visa für ungültig erklärt. Die Trump-Regierung hatte angekündigt, Hochschulen staatliche Zuschüsse zu streichen, auch weil sie anti-israelische Proteste zugelassen hatten.
Das Weiße Haus heißt Weißes Haus, weil die Fassade mit weißer Farbe gestrichen ist, die übrigens von einer Firma bei Augsburg geliefert wird, seit einem Vierteljahrhundert. Aber für Donald Trump ist White eben auch ein politisches Programm. Das zelebriert er derzeit im Umgang mit Südafrika, ein Land, dessen koloniale Epoche extrem rassistisch geprägt war. Trump dreht dabei die Dinge um 180 Grad. Er verbreitet die rechte Erzählung, wonach in Südafrika ein Genozid an weißen Farmern im Gange ist und nutzte den Besuch von Präsident Ramaphosa für einen öffentlichen Schauprozess, der in Südafrika Reaktionen zwischen Staunen und Wut ausgelöst hat. Stefan Überbach aus Johannesburg.
Am Tag danach ist in Südafrika vor allem Erleichterung zu spüren. Die Eiszeit im Verhältnis zu den USA könnte schon bald durch Tauwetter abgelöst werden. Das hoffen zumindest viele Kommentatoren und Analysten. Dass Donald Trump seinen Gast in aller Öffentlichkeit mit falschen Behauptungen über einen angeblichen Völkermord konfrontiert und dazu ein minutenlanges Video zeigen lässt, in dem unter anderem südafrikanische Oppositionspolitiker die weiße Minderheit verbal attackieren, sei wohl eher für die Galerie gedacht gewesen, für Trumps rechtspopulistische Wählerschaft. Die Stimmung beim anschließenden Treffen hinter verschlossenen Türen scheint eine ganz andere gewesen zu sein. Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa zeigt sich jedenfalls hoch zufrieden. Die Verhandlungen seien gut gelaufen. Es wird weitere Gespräche geben zwischen Südafrika und den USA, vor allem in den Bereichen Handel und Industrie. Da geht es auch um Investitionen, über die in den Vereinigten Staaten jetzt nachgedacht wird. Ich bin hoch erfreut, dass wir im Gespräch bleiben. Das Team Südafrika hat sich in Washington insgesamt sehr achtbar geschlagen, sagt der Außenpolitik-Experte Faza Jimmy Ngandwe. Er lobt in einem Gespräch mit dem Nachrichtenkanal ENCA vor allem, dass Ramaphosa und seine Leute ruhig geblieben und nicht auf Trumps Provokationen eingegangen sind.
I would not call it an ambush per se.
Einen Hinterhalt würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Als die südafrikanische Delegation abgeflogen ist, wird sie nämlich schon gewusst haben, was ihr bevorsteht. Aber Hut ab vor Cyril Ramaphosa. Seine emotionale Intelligenz hat den Tag gerettet. Sonst hätten wir eine Wiederholung von dem gesehen, was Präsident Zelensky im Weißen Haus passiert ist.
Zelenskys Situation in the White House.
Kritik kommt dagegen von der Opposition. Julius Malema, der Chef der linksradikalen EFF, der mit dem umstrittenen Anti-Apartheid-Lied Kill the Boer, Kill the Farmer, tötet den Buren, tötet den Farmer, in den USA zu zweifelhafter Prominenz gelangt ist, spricht von einem belanglosen Treffen älterer Männer in Washington, die nichts anderes zu tun hätten, als über ihn zu lästern. Und Lamulo Ndlela, der Sprecher der ebenfalls äußerst linken Jacob Zuma-Partei MK, hält es für entlarvend, dass Präsident Ramaphosa reiche, weiße Männer wie den Unternehmer Johann Rupert oder den Golfer Ernie Els ins Weiße Haus mitgenommen hat. Denen geht es doch nur darum, den Status quo im Land zu bewahren und dafür zu sorgen, dass auch weiterhin eine Minderheit die größten Vorteile hat. Sie wollen die Geschichte ausradieren, die uns aber erst in die Lage gebracht hat, in der wir jetzt stecken. Wenn es hier jemals einen Völkermord gab, über den man reden sollte, dann war das die Apartheid. Ob die Washington-Reise von Ramaphosa und Co. tatsächlich einen Neustart der Beziehungen zwischen den USA und Südafrika bedeutet, wie viele am Kap sich das wünschen, muss sich erst noch zeigen. Immerhin, dass Donald Trump seine Teilnahme am G20-Gipfel Ende des Jahres in Johannesburg nicht mehr ausdrücklich ausschließt, könnte ein gutes Zeichen sein, sagt Scott Fersing vom Institut für globalen Dialog in Pretoria. Er hat nicht Nein gesagt, sondern dass es wichtig ist, dass die USA bei den G20 und den G7 eine führende Rolle spielen. Ich hoffe deshalb, dass Donald Trump im November in Südafrika dabei sein wird.
NDR Info. Die Meinung.
Während Ramaphosa und die Südafrikaner also versuchen, den Schock elegant abzustreifen, so wie Selenskyj und die Ukrainer vor etlichen Wochen, bleibt die Frage, was trieb den US-Präsidenten und seinen Stab im Weißen Haus, den südafrikanischen Präsidenten vorzuführen? Der Kommentar von Samuel Jakisch.
Es war ein diplomatischer Hinterhalt, in den Cyril Ramaphosa in Washington geraten ist. Der Präsident von Südafrika war zwar glänzend vorbereitet auf den offensichtlich vorher geplanten Themenwechsel im Weißen Haus hin zum Verschwörungsmythos eines angeblichen Massenmordes an weißen Landbesitzern in Südafrika. Doch wie bei so vielen Provokationen und kalkulierten Tabubrüchen des US-Präsidenten ist das eigentliche Publikum seiner Inszenierung nicht sein Gegenüber, sondern seine Wählerschaft. Hier sind es jene, die sich von gesellschaftlichen Veränderungen und Debatten über Rassismus und Minderheitenrechte in den USA abgehängt fühlen. Und das geht vielen Menschen hier so. Zumeist ärmeren Weißen in ländlichen Gebieten, die sich vor allem selbst als Opfer empfinden und zum größten Teil Trump gewählt haben. Wer sich in den USA ungerecht behandelt fühlt und wird, kann von Donald Trump zwar keine echte Veränderung erwarten, dafür eine große Show und starke Emotionen. Trump agiert wie ein Bühnenzauberer, der mit seinen Händen große Gesten vollführt, um die Aufmerksamkeit seines Publikums davon abzulenken, was er tatsächlich gerade in seinem Ärmel verschwinden lässt. In diesem Fall eine ganze Boeing 747 aus Katar sowie die größte Kürzung von Sozialleistungen in der jüngeren Geschichte dieses Landes. Über die diskutiert der Kongress in Washington gerade kontrovers. Aber bevor das ultrarechte und häufig ultraarme Milieu in den USA mitbekommt, was ihr Präsident da gerade mit ihrer Krankenversicherung anstellt, erzählt der ihnen lieber das Märchen vom Völkermord am anderen Ende der Welt. Sich auf diesen Moment im Weißen Haus vorzubereiten, war für Cyril Ramaphosa nicht weiter schwer. Denn der US-Regierungsberater und in Südafrika geborene Elon Musk verbreitet diesen Unsinn ja bereits seit Monaten auf seiner eigenen Online-Plattform. Doch selbst die eleganteste Replik hätte dem Präsidenten von Südafrika nichts genützt. Denn dass sich Donald Trump weder für statistische Wahrheiten interessiert, noch für Minderheitenschutz oder Flüchtlingsrechte, daran lässt seine aktuelle Politik keinen Zweifel.
Die Meinung von Washington-Korrespondent Samuel Jakisch. Der Saalstreit zwischen SPD und AfD im Bundestag ist entschieden, aber wohl noch nicht beendet. Die AfD kündigt Schritte dagegen an. Die Sozialdemokraten zeigen sich derweil erleichtert. Sie hatten ihren Sitzungssaal Otto-Wels-Saal getauft, in Erinnerung an den SPD-Chef, der im März 1933 in einer historischen Rede das Nein seiner Partei gegen das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten begründet hatte, mit dem die Demokratie zerstört und den Nazis alle Macht übertragen wurde. Gabo Hallas berichtet.
Es bleibt, wie es ist. Das heißt, die AfD stellt zwar die zweitgrößte Fraktion, bekommt aber nicht den zweitgrößten Saal. Den behält die SPD, die Sozialdemokraten werden weiter im Otto-Wels-Saal tagen, obwohl die Fraktion auf 120 Abgeordnete geschrumpft ist. Die AfD zählt 151 Abgeordnete, sie bekommt den ehemaligen Fraktionssaal der FDP, der ist deutlich kleiner. Die AfD spricht von einem groben Foulspiel der Regierung gegen die größte Oppositionsfraktion. Bernd Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer, sagte, der größere Saal stehe der SPD nicht mehr zu.
Ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit gehen, dass sie diesen Rubikon überschreiten, die offensichtliche Arbeitsfähigkeit außer Kraft zu setzen.
Die SPD argumentiert, sie brauche den Platz, auch weil sie Regierungspartei ist. Mitarbeitende von Ministerien würden an den Sitzungen teilnehmen. Außerdem brauche es kurze Wege zum Koalitionspartner Union. Dirk Wiese, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, sprach von einer demokratischen Entscheidung und wies die Argumente der AfD zurück.
Das ist alles Teil einer politischen Inszenierung, die die AfD betreibt, die ein Instrument der AfD letztendlich auch ist. Wir können nur sagen, wir lehnen das ab. Hier ist nochmal eine sachlich-fachliche, begründete Entscheidung heute getroffen worden, die ich auch für richtig halte.
Der Name Otto Wels ist nicht an den Saal gebunden. Die SPD hätte ihn auch in einen anderen Saal mitnehmen können.
Die fünf jungen Männer und Minderjährigen, die man gestern als Mitglieder einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle festgenommen hat, heute erließ der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe gegen alle Haftbefehle. Auch zwei Beschuldigte aus Mecklenburg-Vorpommern gehören dazu, die in Wismar und in Neubukow im Landkreis Rostock gefasst wurden. Die spielten offenbar keine Nebenrolle in der letzten Verteidigungswelle, wie Sven Peter Martens schildert.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft den 16 und 18 Jahre alten Verdächtigen aus Neubukow im Landkreis Rostock und aus Wismar unter anderem vor, Anführer, also im Juristendeutsch Redelsführer, einer rechtsextremistischen terroristischen Vereinigung zu sein. Die nennt sich Letzte Verteidigungswelle. Sollte sich diese Redelsführerschaft bestätigen, könnte sich das für die beiden auch verschärfend auf das zu erwartende Strafmaß auswirken. Mit Anschlägen auf Asylunterkünfte und linke Einrichtungen habe die mutmaßlich rechte Terrorgruppe das demokratische System der Bundesrepublik zum Zusammenbruch bringen wollen, heißt es. Drei brutale Anschläge und Anschlagspläne rechnet die Bundesanwaltschaft ihr zu. Sie sollen unter anderem eine bewohnte Geflüchtetenunterkunft im thüringischen Schmölln versucht haben, in Brand zu stecken und einen Anschlag mit Kugelbomben auf eine Asylbewerberunterkunft im brandenburgischen Senftenberg geplant haben. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel von der SPD ist besorgt über die zunehmende Radikalisierung Jugendlicher in Mecklenburg-Vorpommern.
Für uns ist das Erschrecken daran, dass das, was wir seit mehreren Monaten bundesweit beobachten, eine extrem junge, sehr rechtsradikale Szene sich neu formiert hat, die hochdigital ist, deutlich gewaltbereit ist. Und man merkt also, dass diese breite rechtspopulistische, rechtsextreme Gift, was momentan in ganz vielen Diskussionen versprüht wird, leider bei der Jugend zum Teil gefruchtet hat.
Die Politikwissenschaftlerin der Universität Rostock, Gudrun Heinrich, beobachtet, dass sich immer mehr Jugendliche von der Demokratie abwenden.
Es scheint eine Generation zu sein, dass sich Jugendliche auf den Weg gemacht haben, sich ganz klar vom demokratischen System zu verabschieden und nicht nur ambivalent zu sein, sondern sich auch eben ganz klar gegen dieses demokratische System zu äußern. Handlungen zu begehen bis hin zur Gewaltbereitschaft.
Für Politikwissenschaftlerin Heinrich ist das Umfeld und vor allem das Elternhaus entscheidend.
Dass natürlich die Eltern gefordert sind, ihre Kinder ernst zu nehmen, wahrzunehmen. Aber auch da haben wir natürlich ein Problem. Wir wissen aus vielen Gesprächen mit Lehrkräften, dass sich auch in Elternabenden, in Elterngesprächen antidemokratische Positionen zeigen. Also die Eltern ist nicht ohne Probleme.
Sie fordert deutlich mehr in die Jugendsozialarbeit zu investieren. Nicht nur in der Schule, sondern auch im Hort. Zurück zu den beiden Verdächtigen aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie werden jetzt in Justizvollzugsanstalten in Mecklenburg-Vorpommern untergebracht, sagt eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Die Ermittlungen gegen sie stehen aber noch ganz am Anfang. Jetzt müssten beispielsweise die beschlagnahmten Handys und Computer ausgewertet und auch noch weitere Zeugen vernommen werden. Sobald alle Beweise zusammengetragen sind, müsse zeitnah die Anklageschrift verfasst werden. Denn für dieses Verfahren gilt das sogenannte Beschleunigungsgebot. Und die Verhandlungen gegen die beiden könnte möglicherweise vor dem Oberlandesgericht in Hamburg stattfinden, denn es ist erstinstanzlich für Staatsschutzverfahren aus Mecklenburg-Vorpommern zuständig. Das ist staatsvertraglich so geregelt.
Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Donnerstag. NDR Info, der Verkehrsservice. Achtung, eine Gefahrenmeldung für Hannover. B6 Westschnellweg zwischen Stöckener Straße und Herrenhäuser Straße wirft jemand Gegenstände auf die Fahrbahn. Bitte fahren Sie in beiden Richtungen auf dem Westschnellweg in Hannover vorsichtig.